An Pfingsten im Jahr 33 kamen 3000 Menschen zum Glauben. Durch die Predigt eines Mannes, der keine theologische Ausbildung hatte. Er war Fischer. Und die Gemeinde wuchs täglich, heißt es. Und dann ging es weiter. Dann kam noch einer dazu, der war gebildet, ausgebildet, hat einen Seitenwechsel gemacht und wird dann als Völkermissionar bekannt, Paulus. Er geht nach Kleinasien, heutige Türkei, er geht nach Griechenland. Dort wird das Evangelium verkündigt, es entstehen Gemeinden. Dann geht es noch weiter, es geht nach Syrien, Ägypten, Äthiopien. Es geht nach in den Irak, ans Schwarze Meer, es geht nach Rom, später nach Spanien, dann nach Südfrankreich, Persien, Indien. Und wenn wir es weiterspinnen, dann geht es in die ganze Welt. Und wo hat es angefangen? Bethlehem, das war ganz früh, jawohl. Aber die Ausbreitung des Evangeliums, die hat angefangen auf einem Berg in Galiläa. Nach dem Matthäus-Evangelium hat dahin Jesus seine Jünger berufen, 11 waren es noch. Und da hat er ihnen den sogenannten Missionsbefehl gegeben. So waren sie unterwegs. Sie wussten nicht ganz genau, was sie erwartet. Er war doch gestorben. Die Frauen hatten etwas von Auferstehung gesagt. Und ich denke, sie hatten viel Zeit auf diesen etwa 120 Kilometern Fußweg, darüber nachzudenken, was sie da erwartet. Sie haben vielleicht zurückgedacht, nach vorne gedacht, manchmal vielleicht auch gar nichts gedacht. Auf jeden Fall, sie waren gespannt. Was kommt da auf uns zu, da in Galiläa? Und das lese ich uns jetzt aus Matthäus 28, das ist der Predigttext für heute, die Verse 16 bis 20. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Als die Jünger endlich ankommen auf diesem Berg in Galiläa, da spüren sie, als sie Jesus sehen, es ist anders geworden. Und sie merken, das ist Jesus und das ist doch ein anderer. Denn sie laufen nicht auf ihn zu und sagen: Herr, schön, dass du da bist, schön, dass wir wieder beieinander sind, sondern sie fallen nieder. Es ist etwas passiert. Sie merken, da steht uns jetzt einer gegenüber. Das ist zwar zum einen der, der 3 Jahre mit uns unterwegs war, aber es ist doch auch ein anderer. Einer, der Vollmacht hat, einer, der heilig ist, einer, der uns etwas zu sagen hat. Das hat er schon früher, nur jetzt hat es vielleicht noch einmal besonderes Gewicht. Hoffnung kommt auf bei manchen. Es geht weiter. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter mit Jesus und er wird sein Reich aufrichten in dieser Welt. Und die Bibel ist so ehrlich, dass sie auch sagt, und einige zweifelten. Vielleicht der Thomas. Oder andere. Und das ist etwas Bemerkenswertes. Dass Jesus jetzt nicht darauf eingeht. Er geht nicht auf den Zweifel ein. Er macht nicht den Zweifel zum Thema. Er macht keinen Unterschied zwischen den Musterschülern und den Versagern. Wisst ihr warum? Weil er weiß, dass der Musterschüler von heute der Versager von morgen sein kann. Und der Versager von heute kann morgen vielleicht kein Musterschüler sein oder Schülerin, aber wieder Glauben finden und stark werden und weitermachen, fröhlich das Evangelium zu verkündigen. Jesus macht das nicht zum Thema. Er hat ja einige Beispiele vor sich, 11 Stück, dass mal so sein kann und mal so. Ob Glaube oder Zweifel, das ist jetzt nicht entscheidend. Entscheidend ist jetzt, was Jesus seinen Jüngern zu sagen hat, was Jesus durch alle Zeiten seiner Gemeinde zu sagen hat: Geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Es klingt schön, weil im ersten Moment, es geht weiter. Geht hin, aber dann merken sie, oh, geht hin heißt ja sowas wie, wir sind dran. Geht hin heißt, was macht denn er? Also er sagt nicht, kommt mit, wir machen zu Jüngern alle Völker, sondern er sagt, geht hin, macht ihr zu Jüngern alle Völker. Bisher war es immer so, dass Jesus ja zum Reich Gottes eingeladen hat. Er hat davon erzählt, wie man hineinkommt, wie es aussieht. Und jetzt war es aber so, dass die Jünger dran waren. Und sie sollten, das Thema war nicht mehr, auf einmal nicht mehr das Reich Gottes, sondern das Thema war jetzt Jesus. Mache zu Jüngern alle Völker. Jünger brauchen einen Rabbi, brauchen einen, der vorangeht. Und für die Jünger war klar, für diese Männer, das kann nur Jesus sein. Er meint sich, wir sollen Menschen zu Nachfolgern Jesu machen. Wir sollen ihnen helfen, dass sie diesen Jesus erkennen, dass sie an ihn glauben, dass sie ihm folgen, dass sie alles stehen und liegen lassen, ihm nachgehen. Und diese Männer waren Fischer und Zöllner und einfache Menschen, die kaum über ihren Horizont hinausgekommen sind, ein bisschen um den See Genezareth und in ein paar, vielleicht mal nach Jerusalem, einmal im Jahr zum Passafest. Aber im Großen und Ganzen waren es einfache Menschen. Und seit dieser Zeit sind es immer einfache Menschen, auch die in die ganze Welt hinausgegangen sind, um das Evangelium zu verkünden, um das zu tun, was Jesus dort auf dem Berg in Galiläa gesagt hat. Aber wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen heute? Und ich finde es interessant und entscheidend, dass er an den Anfang nicht irgendwelche Missionsstrategien stellt, sondern an den Anfang vom Jüngermachen, vom Nachfolgersuchen, da stellt er seine Vollmacht. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das heißt für uns auch heute noch, wir müssen die Erde nicht mehr befreien. Wir müssen nicht mehr Feindesland einnehmen. Wir müssen nicht mehr alles besetzen, sondern wir gehen in Land, das Jesus bereits gehört, wo er bereits das Sagen hat. Es gehört schon ihm. Und das ist, denke ich, ein anderer Blick. Wenn wir wissen, da wo wir hinkommen mit dem Evangelium, da hat Jesus das Sagen, auch wenn der Teufel Widerstand leistet, auch wenn da Menschen sind, die das nicht hören wollen, auch wenn sie lächeln, wenn sie uns auslachen oder wenn sie weggehen. Das Land ist das Land Gottes. Diese Welt gehört Gott und alles, was darinnen ist. Und Jesus hat die Macht darüber. Vielleicht ist es wichtig, dass wir diesen Blick auch wieder gewinnen. Wir sind nicht die, die die Welt einnehmen. Wir sind die, die Jesus zu den Menschen bringen in sein Eigentum und die ihm sein Eigentum wiedergewinnen helfen. Das sind wir. Und das ist bis heute so geblieben. Und wie es damals war, dass sie in Jerusalem angefangen haben, über Judäa, Samarien, dann bis an die Enden der Erde, so können wir sagen, es beginnt auch da, wo wir wohnen. Wir müssen nicht, manche gehen nach Nepal, andere gehen nach Afrika, nach Amerika, Südamerika, an die Enden der Erde. Aber Es beginnt zunächst mal in Jerusalem. Und wenn der, es beginnt daheim, es beginnt vor der Haustür, es beginnt in unseren Dörfern und Städten. Und wenn es dann weitergeht, ist das ein Weg, den Jesus uns vorzeigt, aber nicht, den wir von vornherein sagen, wenn ich da nicht hinkomme, dann ist das alles nichts. Und das ist noch, dann kommt noch etwas Entscheidendes, es ist ein Befehl. Es ist mir jetzt das erste Mal so richtig aufgefallen, dass da ja Missionsbefehl drüber steht. Also da steht nicht Missionsbitte, ach ihr Lieben, wenn ihr mal Zeit habt, es wäre schön, wenn ihr Menschen zu Jüngern macht. Ich weiß, das ist nicht so einfach und man hat ja anderes zu tun, aber wenn es dann irgendwann vielleicht mal geht und ihr es zeitlich einrichten könnt. Es ist auch keine Option oder kein Wunsch, Jesu, wäre schön, wenn. Oder man könnte mal. Nein, ich glaube, das ist ganz bewusst so formuliert als Befehl. Einen Befehl, zu was ist er da? Dass man ihn ausführt. Und da fragt man nicht sehr lange danach, macht das jetzt Sinn, habe ich Zeit, macht's, ja, was kommt da auf mich zu, sondern wer bei der Bundeswehr war, der weiß, wer einen Befehl kriegt, der hat ihn auszuführen. Dafür ist der Befehl da, nachdrücklich. Und da ist einer, der hat auch die Vollmacht, diesen Befehl zu geben. Es ist in diesem Fall Jesus. Also es gibt keine Option. Es gibt nicht diese Ausflüchte. Die gibt es natürlich, aber letzten Endes, der Himmel und Erde, dem die Macht gegeben ist, der sagt das, der befiehlt das. Also wenn wir sagen, Jesus ist mein Herr und ich lasse mir das sagen, dann gibt es im Grunde kein Wenn und Aber. Zunächst mal. Das muss so sein. Das muss uns klar sein. Es gibt kein Wenn und Aber. Ich weiß von mir selber, natürlich gibt es Wenn und Aber. Ja, das wird bei euch nicht anders sein. Und wenn es kein Wenn und Aber gibt, dann suchen wir welches. Also es gibt schon, gell? Ja, ich habe so viel zu tun, ich kann nicht so gut reden, die Zeit ist gerade nicht günstig, die Menschen sind so abweisend und überhaupt die Gesamtsituation. Nein, das steht nicht zur Diskussion. Es geht ums Jüngermachen, es geht um darum, Menschen in die Nachfolge Jesu zu rufen. Und das ist der Hauptauftrag der christlichen Gemeinde. Und es bleibt der Hauptauftrag. Und es ist es bis heute. Und im Grunde sind die Ausflüchte doch, die haben damit zu tun, auch für uns innerlich, wie viel traue ich Jesus zu? Wie viel bin ich bereit, ihm zu geben? Wie viel bin ich bereit einzusetzen? Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass diese Worte am Ende des Matthäusevangeliums stehen. Gerade diese Worte. Es ist so eine Art Vermächtnis Jesu. Es hätte ja viel anderes da stehen können. Die treffen sich und jetzt geht Jesus, fährt in den Himmel. Und jetzt wäre ja etliches zu besprechen gewesen. Wie baut man denn eine Gemeinde auf? Wie geht's weiter? Wie verhaltet ihr euch? Oder ich wünsche euch alles Gute. Ja, lasst uns noch mal reden. Ach, lasst uns mal reden, was die letzten drei Jahre war. Tauschen wir uns noch ein bisschen aus. Oder er nimmt sich jeden einzelnen Jünger noch mal vor und ermahnt dann persönlich. Macht er alles nicht? Er macht alles nicht. Nur das eine macht er. Er sendet sie und gibt ihnen diesen Befehl, macht Menschen zu Jüngern, zu meinen Nachfolgern. Macht das, mehr nicht, nicht weniger. Und was, ja, und dann, was machen wir daraus? Wir streiten uns seit 2000 Jahren, was kommt jetzt zuerst, das Taufen oder das Lehren? Kommt jetzt nach Jünger machen ein Doppelpunkt oder kommt keiner? Bei der evangelischen Kirche kommt da mehr ein Doppelpunkt. Das heißt, man tauft erst und dann lehrt man Und das alles ist das Jüngermachen. In den freien Gemeinden, da ist es eher so, man macht erst zu Jüngern, tauft dann und lehrt dann. Liebe Brüder und Schwestern, ich glaube, meine Meinung ist, Hauptsache es passiert. In welcher Reihenfolge ist wurscht. Weil über den Streit kommen wir nicht zum Wesentlichen. Wir streiten uns, aber wir tun nicht, was Jesus sagt. Soll jeder in seiner Sache gewiss sein, aber entscheidend ist doch, dass Menschen zum Glauben kommen an Jesus und dass sie nachfolgen und dass sie gelehrt werden, dass, ja, so wie es heißt, mache zu Jüngern, also dass wir, wie es auch unser Auftrag als Pietisten ist, ja, Menschen zu Jüngern machen und dann schauen, oder zu Christen, und dann schauen, dass sie Christen bleiben. Aber die Reihenfolge, glaube ich, ist nicht so entscheidend. Hauptsache, wir tun's. Und vielleicht, um diesen Befehl wieder neu aufzugreifen, glaube ich, braucht es ein Umdenken, immer wieder ein Zurückkommen auf diesen zentralen Punkt, auf diesen einen Auftrag. Und vielleicht ist es heute so, dass wir uns mehr mit anderen Fragen beschäftigen. Die kommen natürlich auch. Ja? Wie gestalte ich den Gottesdienst? Wo sind die Mitarbeiter? Wie müssen wir uns für die Zukunft aufstellen? Und. Aber das steht alles so nicht im Missionsbefehl, sondern da steht ausschließlich drin, mache zu Jüngern. Also richtet euren Blick auf die Menschen, denen ihr begegnet, und nicht auf euch selbst. Beschäftigen wir uns zu viel mit uns selbst? Was sind unsere Prioritäten, persönlich und als Gemeinschaft? Das sind, denke ich, Fragen, die uns bewegen müssen. Wie erreichen wir heute Menschen mit dem Evangelium? Wissen wir, wie es ihnen geht? Kennen wir ihre Lebenswelt? Weiß ich, wo Menschen, die mit mir arbeiten, ihre Verlorenheit empfinden in dieser Welt? Was sie suchen? Kenne ich den Alltag, das, was die Menschen bewegt? Weiß ich, wo sie Hilfe brauchen und Begleitung? Was können wir ihnen geben, was sie sonst in ihrer Lebenswelt nicht bekommen? Das sind Fragen, die uns vielleicht neu beschäftigen müssen. Wie geschieht das und kann das heute geschehen, Menschen mit der Botschaft von Jesus zu erreichen? Denn das merken wir, denke ich, dass die Menschen sich nicht mehr so leicht mit frommen Worten zufrieden geben, sondern sie wollen sehen, ob dieser Glaube trägt, ob dieser Jesus Wort hält, ob sie ihm vertrauen können. Und dazu sind wir als Zeugen da, ihnen das zu sagen, damit sie es merken. Sie müssen merken, sie müssen erkennen, dass Jesus mit ihrem Alltag zu tun hat, mit ihrem Leben und dass er da mit ihren Sorgen und Nöten, dass er da hineinwirken will in der Macht, die ihm gegeben ist, und heilsam und heilend wirken. Das wieder neu, ja, zu überdenken für uns, wie kann das heute gelingen? Ein Auftrag vielleicht an unsere Gruppen und Kreise und Mitarbeiter, aber an alle eigentlich, geht ja um persönlich uns auch so. Und dann auch, wo kann ich Begleiter und Wegweiser sein? Diese Begegnung, die endet da. Nein, sie endet noch nicht. Ein Wort kommt noch. Weil jetzt hat Jesus ja einen Mordsanspruch da auf die Jünger gelegt, was sie alles zu tun haben. Und manche haben vielleicht gedacht, wie kann das gehen? Wie soll das funktionieren? Wir sind ja noch nicht mal über Kapernaum hinausgekommen. Vielleicht Jerusalem, ja. Und außerdem einfache Fischer, einfache Menschen. Und da sagt Jesus noch dieses letzte Wort: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er ist mit uns auf diesem Weg des Evangeliums. Und weil Menschen das geglaubt haben und weil Menschen daran festgemacht haben und sich und diesen Befehl ausgeführt haben, deshalb sitzen wir heute hier. Und so ging es von Generation zu Generation. Und so soll es weitergehen. Und das ist jetzt unsere Verantwortung für unsere Generation, dass wir das und dann mit diesem Rückhalt, Jesus ist bei uns. Jesus hilft uns. Jesus ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er wird da mitarbeiten, wo wir seinen Willen tun. Er wird uns stärken, uns Hoffnung und Freude schenken. Er wird uns die richtigen Worte geben, die richtigen Gelegenheiten. Er wird arbeiten an den Menschen mit seinem Heiligen Geist. So wird es passieren. Aber wir müssen losgehen. Und ich habe manchmal die Befürchtung, dass dieses Wort, siehe, ich bin bei euch, manchmal dann auch eher genutzt wird zu sagen, ach, Jesus ist ja da, jetzt muss ich mir doch nicht so viel Sorgen machen. Und wenn alles nicht klappt, Jesus ist da. Vielleicht ist dieses Siehe, ich bin bei euch, sehen wir es mal im Blick auf den Missionsbefehl, nicht im Blick auf uns, dass er unser schönes Leben behütet. Das macht er auch. Aber vielleicht geht es hier in diesem Siehe, dass er da sagt, schau, achte drauf, bedenke, ich bin doch da. Und deshalb gibt es keinen Grund, weshalb du nicht losgehen solltest. Ich werde bei dir sein, wenn du zu den Menschen gehst. Bleib dran, vergiss das Wesentliche nicht. Führ diesen Befehl aus, dass Menschen gerettet werden. Los, auf was wartest du? Und wenn wir ehrlich sind, es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Lasst uns beten. Herr Jesus, du hast uns diesen Befehl gegeben, diesen Auftrag, weil es der Weg ist, den du gewählt hast, damit dein Heil in diese Welt kommt, zu den Menschen, dass sie gerettet werden, dass sie Frieden finden mit Gott, dass sie heimkommen, dass sie neues Leben erhalten aus dir. Herr Jesus, lass uns das neu zu Herzen nehmen, Herr. Stärke uns neu den Willen, gib uns Mut zum Jüngermachen. In dem, was wir tun können, Herr, leite du uns und stärke uns. Gib uns Freude dabei, Herr. Kreativität und Ausdauer. Hab Dank, Jesus, dass du, dass dieses Wort nach 2000 Jahren noch die gleiche Kraft hat. Schenkst, dass wir es gelten lassen für uns, Herr. Nicht als Überforderung, sondern als etwas Wunderbares, das wir tun dürfen zur Rettung der Welt. Amen.